eben sein, dass man vielleicht mal zur Seite geschubst wird, oder das kann natürlich auch mal eine Backpfeife oder ein gezielter Faustschlag sein.
Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und heute geht es um die Sicherheit in der Psychiatrie. Warum kommt es hier oft zu Konflikten? Was passiert, wenn die eskalieren? Und wie kann man das von vornherein verhindern oder im Zweifel dann eben einschreiten? Im Asklepios Fachklinikum Göttingen ist Gesundheits- und Krankenpfleger Johannes Winter für diese Fragen zuständig. Und die Antworten darauf gibt er genau jetzt. Ich starte jede Folge von diesem Podcast mit der Frage, was heißt gestört? Was würden Sie sagen, ist gestört?
Was ist gestört? Es ist eigentlich, finde ich, schwer zu beantworten, was gestört ist. Erstmal finde ich, ist die Frage zu stellen, wer ist denn eigentlich gestört? Bin ich durch Verhaltensmuster, die ich mir angeeignet habe, durch Symptome, die bei mir auftreten, bin ich durch diese gestört und beeinträchtigt? Ja. Oder sind andere in meinem Umfeld, also meine Familie, Bekannte, die öffentliche Ordnung, fühlt die sich gestört durch mein Auftreten, mein Verhalten? Ja, also was nun von der Norm abweicht, was gestört ist, das ist ja immer hier in der Psychiatrie die spannende Frage, weswegen ich das eben diesen Austausch innerhalb des Teams auch so schätze. Ich meine, wenn wir in die Somatik gucken, da haben wir immer irgendwie einen Normbereich, in dem etwas physiologisch ist und dann alles, was außerhalb dieses Normbereiches ist.
Ja, so von wegen, der Knochen ist gebrochen,
der dann Knochen ist durch, dann müssen wir irgendwie wieder sehen, dass er zusammen ist oder der Blutdruck ist in diesem und jenem Bereich und wenn er zu hoch ist, dann müssen wir irgendwie was tun, dass er wieder runterkommt. Ja, aber solche glasklaren Normbereiche oder Bruch- oder Nichtbruch-Fragestellungen haben wir in der Psychiatrie eben nicht. Da kommt es sehr auf Sichtweisen, auf Einordnungen an. Und jeder Mensch, der hier tätig ist, der hat eben auch eine eigene Sichtweise auf Dinge, auf Verhaltensmuster. Und da ist dann eben ein Austausch innerhalb eines größeren Teams notwendig, um dann innerhalb des Austausches übereinzukommen. Wo befinden wir uns denn jetzt hier eigentlich?
Und würden Sie sagen, ist das Fluch oder Segen, dass man es im psychiatrischen Bereich eben nicht klar einordnen kann?
Ja, mit meinem pflegewissenschaftlerischen Background ist es natürlich vielleicht so ein bisschen ein Fluch, weil man da natürlich immer gerne dran versucht ist, irgendwelche Skalen einzuführen und solche subjektiven Eindrücke irgendwie zu objektivieren. Aber eigentlich für die Arbeit, für die tagtägliche Arbeit finde ich das sehr, sehr angenehm. Ja? Auch durch den Austausch über Sichtweisen kann man ja auch selber noch was lernen dazu.
Sie haben es gerade schon angesprochen, also Sie sind Gesundheits- und Krankenpfleger und werden, wenn ich mich richtig erinnere, auf der Website von Asklepios bezeichnet als Pflegeexperte Safe Wards Plus.
Ja.
Das müssen wir erklären. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titel Experte. Das muss man sich ja auch irgendwie verdienen. Was beinhaltet das genau? Also in was sind Sie Experte und was ist Safe Wards Plus?
Ja. Ich bin ja hier, wie gesagt, mit einer Ausbildung oder ich habe damals hier schon als FSJler tatsächlich mein Berufsleben gestartet, bin dann in die Ausbildung gegangen und war hinterher auf einigen geschlossen geführten Stationen tätig in verschiedenen Funktionen. Und auf diesen geschlossen geführten Stationen ist man natürlich dann auch immer wieder in Berührung mit Notfall, mit Krisensituationen gekommen. Und da ist uns dann auch schon aufgefallen, ja, da können wir uns noch verbessern. Ne? In dem Erkennen von Hochstressphasen, in dem Reagieren und auch in dem Notfallmanagement, in den Abläufen, da ist noch Luft nach oben. Und so sah es eben zu demselben Zeitpunkt auch die Krankenhausleitung oder Pflegedirektion. Und daraufhin wurde dann letztendlich ein Projekt initiiert. Das Projekt hieß dann auch von Anfang an letztendlich Safe Wards Projekt. Und ich habe mich letztendlich auf dieses Projekt, auf die Projektleitung beworben. Es ging letztendlich darum, erstmal sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir uns gewaltpräventiv aufstellen hier im Krankenhaus an den Standorten. Welche Konzepte wollen wir eigentlich weiter verfolgen? Und ja, dann hieß es erstmal für mich zu sondieren, was gibt es auf dem Markt, sage ich jetzt mal, was gibt es eigentlich für Angebote, was gibt es für Konzepte auch zu diesem Themengebiet. Und gleichzeitig war unser Pflegedirektor Jörn Heinicke auch auf verschiedenen Kongressen und Tagen und Tagungen unterwegs und ist dabei auf das SafeWords-Konzept gestoßen. Und ich hatte mich eben auch gleichzeitig auch mit dem SafeWords-Konzept schon beschäftigt, sodass das schon mal feststand.
Ja? SafeWords kann man erstmal frei übersetzen, wahrscheinlich Sicherheitswertsrichtung Sicherheit?
SafeWords, Ward ist ja das englische Wort für Station, das heißt letztendlich übersetzt die sichere Station. Ne?
Ich dachte jetzt, es käme so von Forward, Backward. Okay, Ward ist die Station, die wieder was gelernt.
Ist die Station, genau, und das soll natürlich ein sicherer Raum für alle Beteiligten sein, in dem ein gutes Miteinander zustande kommen kann, in dem man sich geborgen fühlt, um dann eben auch von seinen Problemen, die man in dem Leben hat, letztendlich berichten zu können, dass die dann eben auch in Angriff genommen werden kann.
Ne? Und ist das Konzept für alle Klinikstationen oder ist das psychiatrie-spezifisch entwickelt?
Das Konzept, das stammt aus England letztendlich. Das war eine Forschergruppe um Len Bowers. Der hat auch schon viele, viele Jahre zum Themen Suizidprävention, Gewaltprävention geforscht und publiziert. Und der hatte dann den Auftrag bekommen, schreibt doch nochmal, so platt gesagt, schreibt doch nochmal ein Konzept. Wie kommt es überhaupt zu Konflikten und konflikthaften Verhalten auf psychiatrischen Stationen? Und was können wir dagegen tun? Und beiden Aufgaben hat er sich angenommen und es ist ein Erklärungsmodell entstanden und es sind eben auch konkrete Maßnahmen entwickelt worden, wie Gewalt dann reduziert werden kann auf psychiatrischen Stationen in England. Das wurde dort dann auch überprüft. Auch hinsichtlich der Wirksamkeit. Und die Maßnahmen, das Konzept ist sozusagen wirksam gewesen. Und das Ganze hat dann zunehmend Aufmerksamkeit bekommen. Auch hier in Deutschland wurde dann maßgeblich von Professor Schulz und Professor Löhr auch ins Deutsche übersetzt und auch hier veröffentlicht. Und nach wurde so die ganze psychiatrische Landschaft eben auch auf dieses Konzept dann aufmerksam.
Ja? Und warum explizit Psychiatrie? Was gibt es in der Psychiatrie oder in psychiatrischen Einrichtungen? Ja, was ist da anders? Warum brauche ich dort so ein Konzept?
Nun, in der Psychiatrie, da haben wir eine Vielzahl von Faktoren, die da zueinander kommen, weswegen es da sein kann, dass es eben häufiger zu Konflikten kommt als in anderen Einrichtungen, in anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Wir haben Patienten, die eine veränderte Wahrnehmung haben, dass sie Dinge sehen, hören, riechen, schmecken, die nicht vorhanden sind und dadurch irritiert sind. Dann haben wir aber auch ein Zusammenspiel dieser einzelnen Charaktere. Wir sind auf einer Station niemals alleine. Es sind neben mir als Patienten sind noch so roundabout 20 weitere Patienten, die eben auch mit diesen Auffälligkeiten zu kämpfen haben. Und dadurch ist natürlich die Interaktion auch teilweise etwas gestört beziehungsweise erschwert einfach, der Austausch erschwert. Hinzu kommt, dass viele unserer Patienten häufig auch meistens auch schon beginnend im Jugendalter noch nicht so gut mitbekommen haben, wie man mit Problemen umgehen kann, wie man mit Emotionen umgeht. Also Coping-Strategien fehlen halt einfach häufig an der Stelle. Und das führt natürlich eben dazu, dass die Interaktion, die wir zwischen den Patienten haben, eben auch häufig in Konflikten endet. Ja. Außerdem, das darf man gar nicht vergessen, sind auch die die Patienten von der Stigmatisierung psychisch Kranker betroffen. Ja, also ich habe durchaus häufig auf der Station gehört, ja, der Patient XY, der hier mit uns auf der Station ist, der ist doch vollkommen verrückt. Ja.
Ach, dass quasi PatientInnen sich gegenseitig nochmal stigmatisieren.
Ja, genau. Okay. Genau. Oder dass eben auch ein Unsicherheitsgefühl besteht, wenn man mit jemand anderen, den man vielleicht noch nicht so lange kennt, der eben auch Verhaltensauffälligkeiten zeigt, zusammen in einem Zimmer die Nacht verbringt. Ja. Mhm. Dann darf man auch nicht vergessen, dass natürlich auf so einer psychiatrischen Station ganz, ganz viele, dass die Patienten mit ganz, ganz vielen neuen Informationen konfrontiert sind. Mhm. Sie sind mit Abläufen, Regelungen, Routineverfahren, Prozessen konfrontiert, die vielleicht gar nicht so durchsichtig für sie sind oder einfach auch zu kompliziert sind, damit sie es erfassen können in ihrer akuten Erkrankungsphase. Und dann außerdem natürlich auch noch mit ganz vielen Personen, Gesichtern, Namen, Zuständigkeiten. Mhm. Ja, das überfordert an vielen Stellen eben
auch. Spielt denn auch die Räumlichkeit als solche eine Rolle? Also es gibt ja verschiedenste Kliniken und verschiedene Gebäude auch. Mhm. Ne? Also manche sind ja auch total schön alte Gebäude irgendwie mit breiten Fluren oder so. Mhm. Aber dann auch so diese klassischen Neubauten, Krankenhaus-Feeling. Spielt das damit rein?
Ganz, ganz wesentlich. Die Architektur spielt ganz, ganz wesentlich damit rein. Es gibt inzwischen auch schon seit einigen Jahren für nahezu jedes Bundesland in Deutschland Empfehlungen, wie psychiatrische Stationen, wie psychiatrische Einrichtungen aufgebaut sein sollten, insbesondere für geschlossen geführte oder geschützt geführte Stationen. Ja, ich habe tatsächlich auch so eine direkte Erfahrung damit gemacht. Wir haben einen Stationsumzug durchgeführt. Damals war ich als stellvertretende Ebenleitung von unseren Achterstationen. Das sind Stationen mit dem Behandlungsschwerpunkt auf Schizotypenerkrankung. Mhm. Und wir hatten als Ausgangssituation, waren wir im ersten Obergeschoss. Das war eine Station, das war ein langer Flur. Und auf der einen, am einem Ende der Station waren die gesamten Patientenzimmer. In der Mitte ungefähr waren Dienstzimmer, Behandlungsraum, Anlaufstelle, Pflegestützpunkt. Ja. Und auf der anderen Seite der Station waren dann viele Funktionsräume, ein Aufenthaltsraum, der Speiseraum, eine Teeküche für die Patienten. Auf der Station hatten wir sehr viele Konflikte, weil wir verfolgen ja eben auch, wir möchten ja auch, dass die Patienten ihre Zimmer verlassen, ja, dass sie sich in der Gemeinschaft bewegen, dass man sich begegnet, dass man miteinander interagiert. Da können wir natürlich auch sehr gut Verhaltensweisen beobachten dabei als Mitarbeiter. Aber das war auf dieser Station viel zu geballt, viel zu sehr gedrängt, weil sich nahezu alle Patienten oder ein Großteil der Patienten dann eben in diesem Bereich aufgehalten haben, wo der Speiseraum, wo Aufenthaltsräume und die Teeküche war oder beziehungsweise der Pflegestützpunkt war.
Ja. Also das heißt, diese potenziellen Treffpunkte, die waren nicht entzerrt, sondern in einer Ecke dieses Flurs sozusagen.
Genau, die waren sehr geballt. Ja, und da gab es dann vielleicht zu viel Interaktion und man hatte nicht so gut die Möglichkeit als Patient, wenn man vielleicht auf einen Patienten gestoßen ist, auf einen Mitpatienten gestoßen ist, wo es einfach eine Antipathie gab, dann hatte man nicht so eine gute Möglichkeit, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Mit dieser Station sind wir dann umgezogen in andere Räumlichkeiten, gar nicht so weit weg, nahezu im selben Haus.
Aufgrund dieses Problems tatsächlich?
Ja, ja. Ah, okay. Unter anderem. Und wir sind umgezogen in neue Räumlichkeiten. Die neuen Räumlichkeiten sind im Erdgeschoss gewesen. Wir haben dabei dann die Möglichkeit gehabt, einen geschützten Garten einzurichten, in dem die Patienten dann eben zu jeder Tages- oder Nachtzeit eben auch mal vor die Tür gehen können, an die frische Luft gehen können, eine rauchen können dort. Auf der Station ist es außerdem so, dass es verschiedene Aufenthaltsbereiche gibt, die so ein bisschen entzerrt sind. Ja? Also die Eine neue Station ist eher so aufgebaut, dass wir einen Aufenthaltsbereich haben. Um den Aufenthaltsbereich sind einzelne Patientenzimmer. Es gibt Funktionsräume dazwischen, Büroräume dazwischen. Dann kommt wieder ein Aufenthaltsbereich. Da sind wieder ein paar Patientenzimmer drin angegliedert. Also da haben wir deutlich mehr die Möglichkeit, sich aus dem Weg auch zu gehen. Und da haben wir schon einen mit demselben Patientenklientel, auch mit derselben Patientenanzahl und auch demselben Team, haben wir eine deutliche Entspannung erfahren.
Was sind es denn für Konflikte, die dann vorher, sei es jetzt in dem Bereich oder auch woanders aus Ihrer Erfahrung, so aufgetreten sind? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, viele Menschen aufeinander, klar, verbale Konflikte mit Sicherheit, aber also was haben Sie in Ihrer Berufserfahrung mitbekommen an Konflikten zwischen PatientInnen?
Auslöser sind ganz spannend. Da geht es eben häufig um Verhalten, was einen stört. Da kann es um laute Musik gehen, da kann es um Rufe, lautes Rufen, vielleicht um die Stimmen, die man hört, die Dinge, die man sieht, vielleicht zu verscheuchen. Mhm. Ja. Und was ich auf einer geschlossenen Station auch immer wieder abspielt, sind Schuldfragen. Ja. Es ist auf einer geschlossenen Station manchmal so ein bisschen so zu betrachten wie in einer Justizvollzugsanstalt. Wir haben dort eben auch inoffizielle Zahlungssysteme, zum Beispiel Zigaretten. Mhm. Ja. Professor Löhr, den hatte ich auch ein paar Mal sprechen hören auf Kongressen, sagte mir irgendwann mal im Gespräch, ja, dass aus seiner Sicht 80% der Konflikte auf einer geschlossenen psychiatrischen Station irgendetwas mit einer Zigarette zu tun haben. Ja. Ob es jetzt 80% sind oder vielleicht etwas weniger, das mag ich jetzt nicht unterschreiben, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich ein Großteil. Viele der Patienten, die wir bei uns behandeln, rauchen. Ich würde mal sagen, dass auf geschlossen geführten Stationen durchaus 80-90% der Patienten Raucher sind oder vielleicht auch nur in akuten Phasen ihrer Erkrankung rauchen.
Mutmaßlich zur Stressreduktion.
Genau, genau. Und häufig kommen natürlich diese Patienten in absoluten Notsituationen zu uns. Mhm. Und häufig bleibt eben auch nicht die Möglichkeit, dann die Tasche, die man für einen Klinikaufenthalt braucht, geordnet zu packen. Ne? Mit genug Kleidung, mit genug Zigaretten und mit genug Geld, dass man sich eben auch versorgen kann in diesem Moment. Außerdem haben natürlich auch einige der Patienten gar nicht große finanzielle Mittel, um sich für einen längeren Zeitraum daneben mit Rauchwaren einzudecken. Und hier müssen wir eben auch sehen, dass wir das Leihen und Verleihen von Gegenständen, Zigaretten, das kann aber eben auch die Cola oder die Pizza zum Abendessen sein, nicht überhand nehmen und da natürlich eben auch versuchen, Substitution zu schaffen auf der Station.
Aber nochmal einen Schritt zurück, Sie sagten jetzt gerade, dann geht es oft um die Schuldfrage. Also das heißt, ja. Das heißt so wie hier, du hast mir meine Kippen geklaut?
Genau. Okay. Da geht es dann letztendlich häufig eben darum, du hättest mir vielleicht Zigaretten weggenommen, ich habe dir eine Schachtel hier hingelegt und jetzt habe ich mich kurz umgedreht und dann ist sie weg oder ich habe dir vor einiger Zeit Geld geliehen für Zigaretten oder für etwas anderes und das möchte ich jetzt gerne auch mal wieder bekommen. Und dann hat der Patient gegenüber vielleicht gerade gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, das dann eben wieder auszugleichen. Mhm. Das kann sich dann relativ schnell hochschaukeln. Ja.
Wie sieht dieses Hochschaukeln dann aus?
Ja, das Hochschaukeln, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber der Klassiker ist eigentlich, dass es erstmal eine Auseinandersetzung, eine Diskussion zwischen den Patienten letztendlich gibt, die man häufig in einem Stationsalltag vielleicht auch gar noch nicht so als Mitarbeiter noch gar nicht so sehr wahrnimmt. Mhm. Wenn es dann vielleicht nicht auf der sachlichen Ebene geklärt werden kann, weil die Möglichkeiten, das zu beheben, nicht da sind oder eben auch die Kommunikationsfähigkeiten der Patienten beeinträchtigt sind durch die Erkrankung, dann kann es auch durchaus mal weitergehen, dass sich Patienten dann anschreien dazu. Ja? Wenn hierbei dann noch keine Lösung gefunden werden kann, dann kann es eben auch zu Tätlichkeiten dabei kommen, dass sich eher zunächst geschubst wird, dann möchte man das nicht auf diese Kränkung nicht auf sich sitzen lassen, vielleicht eben auch nicht klein beigeben in so einer Situation vor einer Patientengruppe, dass man dann eben wieder versucht, dem anderen zu schaden. Also es kann tatsächlich dann eben auch relativ schnell zu tätlichen Auseinandersetzungen kommen.
Und das sind Beispiele dafür, weshalb es nötig ist, ein Konzept wie Safe Words oder auch andere umzusetzen oder anzuwenden.
Genau, das unter anderem, dass wir natürlich versuchen, das mit diese Form von Konflikten gar nicht erst entstehen zu lassen, indem wir zum Beispiel Tabakwaren, Rauchwaren auf der Station vorhalten für Patienten, die in Situationen sind, wo sie sich keine Zigaretten kaufen können, leisten können, aber damit mit dem Rauchen eben effektiven Stress reduzieren können, dieser angespannten in dieser Notfallsituation. Ja. Es ist aber eben auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass auch wir Mitarbeitenden darin letztendlich fit sind, geschult sind, dann zum einen auf solche sich anbahnenden Konflikte aufmerksam zu werden. Ja, also dass wir vielleicht schon einschreiten, wenn wir beim Thema Zigaretten bleiben, dass wenn wir sehen, okay, da leiht ein Patient einem anderen Patienten Zigaretten, dass wir vielleicht nochmal einschreiten und sagen, hey, wir haben hier auch Rauchwaren vor Ort, ja, die können wir auch erstmal nutzen, da müssen sich gegenseitig nichts leihen. Aber dass wir natürlich eben auch darin fit sind, wenn wir es nicht mitbekommen haben, wenn das Ganze schon weiter eskaliert, es zu einer massiven verbalen Auseinandersetzung kommt, dass wir dann eben auch deeskalierend einschreiten können, ja, dass wir möglichst gut darin sind, diesen hohen Stress innerhalb von einem Gespräch zu nehmen. Ja.
Was wäre da jetzt so, also wir sprechen gleich noch mehr im Detail über das Konzept, aber hätten Sie da jetzt mal spontan so einen Tipp oder zwei? Also ich kriege jetzt mit, das eskaliert verbal. Wie deeskaliere ich in der Situation?
Wenn man es ganz sehr zusammenfasst, finde ich das Allerwichtigste in dieser Situation erstmal selber ruhig zu bleiben. Ja. Nur wenn ich selber ruhig bin, dann gelingt es mir auch, mein Gegenüber zu beruhigen. Wir versuchen eine 1-zu-1-Situation also herzustellen, also dass ein Patient, der sehr aufgeregt ist, nicht vor anderen Patienten zu sprechen. Aber wir wollen dabei immer versuchen, die Situation zu kontrollieren und nicht den Patienten. Das heißt, wir wollen den Patienten, der sehr aufgeregt ist, nicht auffordern, etwas zu unterlassen, etwas zu machen, den Raum zu wechseln, sich zu setzen. Ja? Sondern wir versuchen dann eben erst einmal alle anderen Patienten, zum Beispiel wenn sich das im Aufenthaltsraum abspielt, alle anderen Patienten aus der Situation herauszubitten. Und dann müssen wir Interesse zeigen. Fragen stellen. Ja. Und durch das Interesse zeigen, durch das Fragen stellen, bewegen wir den Patienten, sich in seiner eigenen Situation zu reflektieren. Und wir schaffen es dadurch, durch diese Reflexion eben, dass der Patient eben automatisch etwas herunterfährt und auch vielleicht mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht möchten, ja, das passieren, auch aufhört.
Das klingt jetzt erstmal so, okay, noch, sage ich mal, im weitesten Sinne relativ harmlos, verbaler Konflikt, sie schreiten ein. Das wird ja wahrscheinlich nicht immer unbedingt bei einem verbalen Konflikt bleiben, oder? Also haben Sie schon krassere Situationen erlebt?
Ja, natürlich. Es bleibt leider nicht immer nur bei einem verbalen Konflikt. Häufig eskalieren solche Situationen eben auch sehr schnell oder auch direkt im Kontakt mit Mitarbeitenden auch relativ schnell. Und es gelingt uns dann eben nicht, in einem Gespräch so eine Situation wieder einzufangen und Stress beim Patienten zu reduzieren. das kann durchaus mal passieren, dass dann eben auch ja, ein Patient versucht, einen anderen Patienten oder einen Mitarbeitenden auch tätlich anzugreifen. Und wie das aussieht, das hängt natürlich auch mit den Aspekten, die so ein Patient, die derjenige, der sich dort aufregt, dann eben persönlich mitbringt. Ja? Das kann eben sein, dass man vielleicht mal zur Seite geschubst wird, oder das kann natürlich auch mal eine Backpfeife oder ein gezielter Faustschlag sein. Es ist durchaus auch schon vorgekommen, dass sich Werkzeuge für einen Angriff zurechtgelegt wurden, beziehungsweise meistens eher aus der Affektivität heraus, aus der Wut heraus Mobiliar zertrümmert wurde und dann Trümmerteile dann eben auch eingesetzt wurden. Ja, also zum Beispiel ein Stuhl wird zertreten und dann ist dort ein Bein abgebrochen und das wird dann eben auch als Werkzeug mal eingesetzt. Mhm. Ja.
Wie ist da so das Prozedere? Also kann man sich ja nicht verallgemeinern, aber Menschen, die Vorurteile gegenüber Psychiatrien haben, haben jetzt wahrscheinlich direkt Bilder aus irgendwelchen schlecht recherchierten Filmen vor Augen, wo der Patient, die Patientin fixiert wird und so fort und so weiter. Wie sieht das in der Realität aus?
Es ist letztendlich ein Zusammenspiel aus einem hohen Fachwissen der Mitarbeitenden, wie sie gerade auch mit solchen angespannten Situationen umgehen können, aber natürlich auch mit technischen und baulichen Aspekten. Wir haben hier, wie es häufig in psychiatrischen Einrichtungen üblich ist, eine Personennotrufanlage. Das heißt, Mitarbeitende sind mit tragbaren Telefonen ausgestattet, die mit Alarmknöpfen versehen sind. Wenn ich dann so einen Alarmknopf benötige, was ich mache, wenn ich den Eindruck habe, dass ich selber und auch mit Hilfe meiner Kollegen, die ich jetzt hier gerade vor Ort habe, so eine Situation nicht mehr kontrollieren kann, dann kann ich das auslösen. Wenn ich das mache, dann kommen mir innerhalb von wenigen Minuten, 1 bis 2 Minuten, 10 weitere Kollegen zur Hilfe. Mindestens 10 weitere Kollegen zur Hilfe. Genau hier ist es so organisiert. Wir haben für einzelne Orte hier im Krankenhaus Rufgruppen definiert und die bestehen dann eben, wie gesagt, aus 10 zur Hilfe kommenden Mitarbeitenden. Und darüber hinaus können auch noch weitere Mitarbeitende hinzukommen. Also es gibt durchaus Situationen, wo dann nicht nur 10 Mitarbeitende mit mal dort auf der Station sind und einem weiterhelfen möchten, sondern vielleicht sogar 20 oder 30 Mitarbeitende, die einem zur Hilfe kommen. Wenn wir sagen dazu Hilfeleistungsgruppe, wenn die Hilfeleistungsgruppe vor Ort ist, die kommen durch den Haupteingang der Station, sofern dieser frei ist, dann werden die informiert von den Kollegen der Station, worum es gerade in der Situation geht, welcher Patient betroffen ist und ob es irgendwelche gefährdenden Aspekte dabei gibt. Ja? Wir hatten vorhin das Stuhlbein angesprochen, was ein Patient vielleicht als Werkzeug hat. Wenn so ein gefährdender Gegenstand, sagen wir mal dazu, im Spiel ist, also ein Stuhlbein, das kann aber eben auch eine Scherbe zum Beispiel sein oder ganz andere Werkzeuge, ja. Dann brauchen wir natürlich auch weitere Hilfe. Ja, da setzen wir Wert darauf, dass wir einen Patienten erst einmal in einem Teil der Station separieren, Bewegungsfreiheit einschränken sozusagen, dass mehr Menschen letztendlich schon einmal in Sicherheit sind. Und dann werden wir sicherlich auch nochmal die Polizei hinzuziehen in solche Situationen. Wir sprechen da von Amtshilfesituationen. Und mit der Polizei gibt es auch einen regelhaften Austausch, die kennen die Räumlichkeiten und Wege. Wir holen sie hinzu, stimmen uns dann noch einmal ab, wie gehen wir weiter vor. Dass Werkzeuge benutzt werden, das trifft eigentlich eher oft eine sehr geringe Anzahl der Situationen zu. Häufiger sind das tatsächlich relativ spontane, aus der Wut heraus geschehende tätliche Angriffe, wo eben auch keine Werkzeuge genutzt werden. Wenn das der Fall ist, dann haben wir hier im Krankenhaus Mitarbeitende, die unserer zentralen Aufnahme, die so ein bisschen die koordinierende Aufgaben für die Situation haben. Das heißt, da geht es dann letztendlich darum, Aufgaben in dieser großen Gruppe der Hilfeleistungsgruppe zu verteilen. Mhm. Ja, wir brauchen jemanden, der mit dem Patienten spricht. Das sollte natürlich jemand sein. Da geht es nicht um irgendwie Streifen auf dem Revers. Also es geht nicht um eine hierarchische Position oder Berufsgruppenzugehörigkeit. Es geht vorwiegend um den Beziehungsaspekt. Ja, also da wird gefragt, wer kennt den Patienten, wer hat eine gute Beziehung zu diesem Patienten. Wir brauchen gesprächsführenden Mitarbeitenden, auch nur einen, weil sonst wird es unübersichtlich für den Betroffenen. Und auch wenn unser Credo dann immer ist, es ist eine neue Situation, die Alarmsituation für den Patienten und für uns. Und wir fangen immer erst noch einmal mit einem Gespräch an in dieser Situation. Aber wir ergreifen dann trotzdem schon mal Maßnahmen oder verteilen Aufgaben, dass wir den Patienten im Notfall dann eben auch sichern können. Das heißt, immobilisieren können, festhalten können. Ja, auf eine Art und Weise, die wir auch trainieren. Das haben wir uns nicht selber ausgedacht. Das ist dann wieder so ein Konzept, was das Safehouse-Konzept ergänzt. Orientieren wir uns stark an Prodema, an den Prodema-Inhalten. Das ist eben ein Deeskalationsmanagement-Anbieter, die es so gibt. Und wir versuchen die Situation im Gespräch zu klären. Sollte es zu gefährlich werden, sollten wir den Eindruck haben, wir müssen jetzt Kontrolle übernehmen, dann, wie gesagt, werden wir den Patienten zunächst festhalten und dann erneut während des Festhaltens versuchen, die Situation noch einmal zu klären mit dem Patienten. Und sollte das dann immer noch nicht glücken, dann müssen wir natürlich eben auch überlegen, okay, wie können wir diesen Patienten jetzt erst einmal sichern mit einer Sicherungsmaßnahme.
Okay, das ist ja jetzt schon wahrscheinlich so die krasseste Eskalationsstufe, über die wir jetzt gesprochen haben. Wie ist das so, wenn es, ich sag mal, so ein bisschen mehr als die verbale Auseinandersetzung ist? Also gerade so diese, vielleicht so eine kleine Rangelei, eine Schubserei. Wird da individuell geguckt, okay, gehe ich da jetzt dazwischen als Pflegefachkraft oder halte ich mich komplett raus? Kann es vielleicht auch dazu führen, in dem Moment, wo ich mich einmische, dass es sogar mehr eskaliert?
Ja, wie Sie schon sagten, wir müssen da individuell auf die Situation gucken. Ja. Manchmal lösen sich so, ich möchte den Raum verlassen und schubse eine Person etwas an die Seite. Manchmal klärt sich so eine Situation deutlich besser, wenn ich dem Patienten, der dort geschubst hatte, erst einmal ein bisschen Raum lasse. Ja, ich halte mich weiter im Hintergrund auf und lasse 1-2 Minuten verstreichen und spreche dann, wenn sich die Situation etwas abgekühlt hat, den Patienten dann nochmal drauf an. Das kann durchaus der Fall sein, dass wenn ich dann in diesem Moment sofort sage, halt, stopp, was war das jetzt? Wir müssen da jetzt sofort hier drüber sprechen, dass sich diese ganze Situation weiter aufschaukelt.
Ja. Okay. Bevor wir nochmal im Detail darüber sprechen, was jetzt dieses Konzept alles beinhaltet und wie das geschult wird und so, würde ich ein kurzes Assoziationsspielchen einbauen wollen. Mhm. Ich nenne ein paar Begriffe und Sie reagieren darauf, wie auch immer Sie wollen. Ich starte mit Harmonie.
Ja, ein wunderbares Ziel, ein wichtiger Aspekt auf einer psychiatrischen Station. Aber wir brauchen auch ein bisschen Reiberei. Wir brauchen auch ein klein wenig verschiedene Sichtweisen und den Austausch, auch mal einen leidenschaftlichen Austausch über verschiedene Sichtweisen. Nicht nur innerhalb eines Teams, ja, was auch sehr wichtig ist, aber eben auch zwischen den Patienten beziehungsweise zwischen Mitarbeitenden und Patienten.
Warum? Also warum ist die Reiberei wichtig?
Aus verschiedenen Gesichtspunkten, denke ich. Zwischen den Mitarbeitenden geht es natürlich darum, sich immer Punkte auseinanderzusetzen, verschiedene Sichtweisen auszutauschen und das eben dann auch mal leidenschaftlich seine eigene Sichtweise auf die Dinge vertreten zu können. Ja, da geht es letztendlich darum, was wir am Anfang gesagt hatten, nochmal um eine Klärung, was ist jetzt gestört, beziehungsweise was kann eben auch als noch nicht gestört dann eben gewertet werden. Oder es geht natürlich dann eben auch häufig darum, um behandlungsplanerische Aspekte. Ne? Also was machen wir dann letztendlich weiter? Wie verfahren wir in gewissen Situationen mit den einzelnen Patienten dann weiter? Da braucht es durchaus mal Reibereien. Zwischen Patienten brauchen wir auch mal Reibereien. So ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn es darum geht, wir haben auf unseren Patientenzimmern zum Beispiel keine Fernseher. Die Fernseher sind in den Aufenthaltsräumen. Wir haben meistens pro Station 2 bis 3 Stück. Da geht es natürlich auch darum, sich darauf mal zu verständigen, zu einigen. Was schauen wir denn heute Abend an? Ja? Schauen wir wie gestern Abend jetzt vielleicht irgendwie ein Fußballspiel? Ja? Oder wollen wir dann doch lieber irgendwie den Krimi oder irgendwas ganz anderes schauen, weil auch an solchen Situationen können wir natürlich eben auch ganz gut beobachten, wie weit sind denn eigentlich Patienten jetzt gerade in ihrer Fähigkeit, dann Konflikte auch konstruktiv zu lösen. Ja.
Okay. Dann der zweite Begriff, Krise.
Die Krise.
Sie dürfen kurz antworten.
Für mich persönlich so ein bisschen Alltagsgeschäft.
Ja. Okay.
Wie gesagt, ich bin auf geschlossenen Stationen groß geworden. Ich wurde auf geschlossen geführten Stationen sozialisiert und dort haben wir natürlich eben Patienten, die in einer akuten Krise zu uns kommen, in einem akuten Notfall zu uns kommen. Mhm. Ja.
Okay. Dritter Begriff. FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr.
Ganz, ganz großartige Gelegenheit. Eine ganz großartige Gelegenheit sowohl für die FSJler, für junge Menschen, sich nach, meistens ist es ja so, dass sie nach der Schule dann in ein FSJ einsteigen und Einblicke erst einmal in die Krankenversorgung, in die Psychiatrie, in die verschiedenen Tätigkeiten, in den Alltag verschiedener Berufsgruppen bekommen können. Der FSJler, die ich ja bei uns eben auch im Unternehmen betreue, die haben so eine Vorstellung, sie wollen irgendwie mal mit Menschen zusammenarbeiten oder sie interessiert irgendwie so der Gesundheitssektor, aber sie können das noch nicht so ganz zuordnen, noch nicht so ganz einordnen, was genau ist denn jetzt eigentlich interessant. Ja, das für den einzelnen FSJler und natürlich für uns als Einrichtung beziehungsweise letztendlich für die gesamte Gesellschaft ist es ein wahnsinnig toller Dienst. Auch die beiden Themen Gewaltprävention und FSJ-Koordination passen nahezu Hand in Hand miteinander ineinander, weil die FSJler durch die FSJler haben wir einfach auf vielen Stationen deutlich bessere Gelegenheiten, dass Patienten begleitet werden zu Spaziergängen, dass Freizeitangebote gestellt werden durch die FSJler, sodass man zum Beispiel zusammen ein Gesellschaftsspiel spielt, zusammen puzzelt, zusammen mal zum Minigolfplatz geht und dort Angebote macht. Und das sind einfach sehr schöne Aktivitäten für die Patienten und das steigert die Zufriedenheit von den Patienten. Und wenn wir zufriedenere Patienten haben, haben wir auch automatisch weniger Konflikte auf den Stationen. Ja.
Der nächste Begriff, Pflegeberufe. Immer mit einem Wort vielleicht nur reagieren.
Pflegeberufe. Der schönste Beruf, den es gibt.
Ist kein Wort. Okay. Ja gut, trotzdem notiert. Und der letzte Begriff wäre Lehramtsstudium.
Ja, war mein eigentlicher Berufswunsch, wurde dann aber durch Erfahrung im FSJ hier in der Psychiatrie über den Haufen geworfen.
Ja, genau. Ich komme nämlich auch deshalb drauf, Sie haben mir vorab so ein paar Fragen schon beantwortet, so einen kleinen Steckbrief, den Sie dann ähnlich lang beantwortet haben, wie das eigentlich als kurz gedachte Assoziationsspiel gerade. Macht aber gar nichts, ich freue mich drüber. Und da haben Sie nämlich schon auch geschrieben, eigentlich Lehramtsstudium geplant. Und was ich ganz schön finde, ist, dass Sie dann schreiben, spontan dazu entschieden, ein FSJ hier in diesem Krankenhaus zu machen. Hierbei ist es dann um mich geschehen.
Ja.
Was ist da passiert, dass das offenbar nachhaltig bei Ihnen gewirkt hat?
Ich habe mein FSJ hier auf einer relativ besonderen Station gemacht. Das ist eine Station für Menschen mit einer Mehrfachbehinderung. Mhm. Und diese Patienten haben mich total toll aufgenommen in die Stationsgemeinschaft, soll ich mal sagen. Es gab von den Patienten auf der Seite überhaupt gar keine Berührungsängste mit einer neuen Person, mit einem neuen Gesicht. Und ich habe da einfach gemerkt, dass mir so die Interaktion mit Menschen, die jetzt gerade eine Beeinträchtigung haben, sei es körperlich oder eben auch geistig, oder durch ihre psychische Erkrankung sehr gut liegen, dass ich gut mit diesen Menschen ins Gespräch komme, dass sie sich Vertrauen in mich haben, sich mir gegenüber öffnen, dass ich ihnen da auch ein Stück weit weiterhelfen kann, als Teil der Behandlung. Und ja, das hat mich einfach wahnsinnig überzeugt, diese gesamten Erfahrungen, ne? Mit sehr anstrengenden Situationen, aber auch sehr, sehr tollen Situationen, sodass ich mich dann während des FSJs komplett umentschieden habe und in die Ausbildung hier gestartet bin. Mhm.
Kleiner Hinweis meinerseits, wir werden tatsächlich demnächst auch noch eine Folge zu genau dieser Station machen. Aber kommen wir erst nochmal zurück zum Thema Safe Wards, beziehungsweise ja, vielleicht insgesamt zur Thematik Konflikte beziehungsweise Sicherheit auf psychiatrischen Stationen. Dieses Konzept, was Sie jetzt hier für die Kliniken umsetzen im weitesten Sinne, können Sie das so ein bisschen nochmal theoretischer erklären? Also so ganz grob, was beinhaltet das denn alles?
Vielleicht vorneweg nochmal, wir setzen hier bei uns am Standort, an den Standorten nicht nur Safe Wards um, sondern wir nennen es, ja, vielleicht kann man da sagen, wenig inspirierend, Safe Wards Plus um. Das heißt, wir verfolgen natürlich zum einen die Umsetzung von dem Safe Wards Konzept, aber wir gestehen auch ein, dass Safe Wards nicht alles ist.
Und da aber nochmal kurz zum Einhaken. Was wären dann die Punkte von Safe Wards?
Safe Wards, die Entstehung hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erläutert. Diese Maßnahmen haben eher einen primär präventiven Charakter. Das heißt, wir wollen die Entstehung von Konflikten verhindern. Was macht man also? Es geht zum Beispiel bei einer der Maßnahmen, die dort vorgeschlagen sind, um die Überarbeitung von Regelwerken. Ja? Mhm. Also jede psychiatrische Station, das ist auch so eine Gemeinsamkeit, hat irgendwie eine Stationsordnung, Stationsregeln, gegenseitige Erwartungen. Ja? Mhm. Da gibt's unterschiedliche Konnotationen. Und häufig sind diese Regelungen, die da getroffen wurden, jetzt nicht so optimal verfasst worden. Mhm. Ja, und da muss man dann eben nochmal drauf schauen, wie wollen wir das denn eigentlich machen? Mhm. Ja? Das ist eine sehr arbeitsintensive Maßnahme mit den Stationsteams, weil man natürlich dann eben auch die einzelnen Punkte, die man so im Alltag umsetzt auf der Station, nochmal vielleicht erstmal verschriftlichen muss, dann nochmal kritisch hinterfragen müssen, brauchen wir diese Regelungen denn eigentlich wirklich? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, gerade im Umgang sozusagen mit erwachsenen Patienten, sind Regeln hier eigentlich der richtige Punkt, ja, sollten wir nicht lieber über Erwartungen stellen, die wir an die Patienten haben, und sollten nicht Patienten auch die Möglichkeit haben, Erwartungen an uns zu formulieren, ja? Das ist eben auch auf Augenhöhe, so wie wir eine psychiatrische Behandlung eben auch umsetzen möchten, dass diese Regeln wir oder die Erwartungen dann eben natürlich auch dem Ganzen entsprechen. Es geht aber bei anderen Maßnahmen zum Beispiel auch darum, wie gestalten wir eigentlich unsere Dienstübergaben als Dreh- und Angelpunkt unserer Tätigkeit. Ich habe es immer gerne gemacht, zum Beispiel, bevor ich mir erst einmal angehört habe in der Dienstübergabe, was die Kollegen mir so zu berichten hatten, wie die Entwicklung bei den einzelnen Patienten so war, was für den Tag ansteht. mir ein eigenes Bild zu verschaffen. Mhm. Und da habe ich eben auch immer wieder deutlich gemerkt, dass es da doch Unterschiede gibt. Ja? Also, dass mir ein Patient zum Beispiel als sehr, sehr angespannt, frustriert über irgendein Geschehenes, vielleicht in der Familie, in der Beziehung oder so, geschildert wurde. Und dann bin ich demjenigen begegnet, wir haben kurze Worte gewechselt und ich habe die Situation eben ganz anders wahrgenommen.
Und das nur nochmal als Rückfrage, ist quasi auch als Punkt zu sehen, okay, wie finden die Übergaben statt, was erzählen wir, gehen wir auch auf bestimmte Patientinnen im Einzelnen mal ein, wenn zum Beispiel jemand sowas beobachtet hat wie, ich glaube, er oder sie ist heute relativ angespannt, vor dem Aspekt, da könnte man präventiv schon mal einhaken, weil es sein könnte, wenn die Person heute besonders angespannt ist, nicht, dass es da irgendwo eskaliert, also verstehe ich das so richtig?
Ja, genau.
Okay.
Genau. Dass dann eben nicht nur gesagt wird in einer Übergabe, der Patient ist angespannt, sondern eben auch versucht wird, eine Erklärung für diese Anspannung mitzugeben, einen Erklärungsansatz oder eine Interpretation des Ganzen mitzuliefern und eben, dass gleichzeitig dann auch oder im Nachgang dann eben auch darüber beraten wird innerhalb des übernehmenden Dienstes, wie gehen wir jetzt weiter mit der Situation um, wer kann auf den Patienten zugehen, welche Unterstützung, welche Hilfen können wir diesem Patienten jetzt in dieser Situation anbieten.
Ja, okay. Genau. Das heißt präventive Sachen und Sie sagten jetzt aber, Sie haben zusätzlich andere Konzepte noch mit eingebunden, deshalb dieses Safe Words Plus.
Ja, genau.
Was fassen Sie alles unter diesem Plus?
Ja, genau, wo wir, wie gesagt, im Safe Words Konzept als solches eher primär einen präventiven Charakter haben. Es geht um die Übergaben, es geht um Regeln, es geht um die Informationssteuerung an die Patienten, um das räumliche Milieu auf den Stationen. Habe ich dann doch eben oder auch im Austausch mit Kollegen dann doch festgestellt, dass gerade die Fähigkeiten der Mitarbeitenden, wie gehe ich auf eine sehr angespannte Situation zu, wie spreche ich konkret mit einem unter Hochstress stehenden Patienten, wie mache ich das denn konkret? Und da ist eben aufgefallen, dass das SafeWords-Konzept als solches da an der Stelle doch nicht so stark aufgestellt ist wie andere Konzepte. Und da ist dann eben sehr schnell dann auch die Inhalte von ProDema, wie gesagt, mit
Was stand für Institut für professionelles Deeskalationsmanagement?
Jawohl, genau. So? Ja. Das ist der vollständige Titel, der sich hinter der Abkürzung verbirgt. Und dieses Institut bietet eben auch Deeskalationstrainer-Ausbildungen an. Dort habe ich eine Ausbildung genossen, mittlerweile auch zwei weitere Kolleginnen hier vor Ort, die dann eben auch jetzt einsteigen mit in das Fortbildungsangebot. Und da wird dann eben auch nochmal ganz, ganz konkret und sehr intensiv trainiert. Zum einen Background-Wissen, zum anderen geht man aber auch sehr in Situationstrainings hinein. Ja? Also dann werden eben auch so angespannte Situationen, ohne dass wir alle Hollywood-Schauspieler hier sind, natürlich nochmal nachgestellt oder ein Problem konstruiert und dann versucht man eben in das Gespräch mit dem Patienten einzusteigen. Ziel des Ganzen ist es ja letztendlich, den Kollegen, egal, ob es jetzt letztendlich ein Oberarzt, eine Pflegedienstleitung oder ein Auszubildender, eine Pflegehilfskraft ist, mit ja ganz unterschiedlichen Backgrounds, Handwerkszeug an die Hand zu geben. Ja, es geht darum, dass man eine Vorstellung davon hat und auch schon mal selber darin geübt ist und geübt wurde, das Ganze auch anzuwenden, dieses Handwerkszeug. Wir brauchen konkrete Werkzeuge für solche Situationen.
Und das schulen Sie, der jetzt in verschiedensten Bereichen ausgebildet ist, dann in Fortbildungen hier vor Ort?
Ganz genau, ganz genau. Wir haben eine Fortbildungsreihe, die heißt Deeskalation, besteht aus verschiedenen Modulen. Dazu gibt es dann noch das Angebot von Fresh-Up-Fortbildung, wo man das Ganze, die Reagenz aus den längeren Fortbildungen dann letztendlich nochmal auffrischt. Ich bin in Unterrichten hier bei unserer Berufsfachschule vertreten. Ich begleite die Auszubildenden oder ich habe immer mal wieder Unterrichtseinheiten über die 3 Jahre verteilt.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist wahrscheinlich nicht unbedingt nur, Sie stehen irgendwie vorne und erklären irgendeine Theorie? Ist hoffentlich ein bisschen spannender.
In einem Teil ist es tatsächlich so ein bisschen so, die Hälfte des Tages, sage ich mal so, ist tatsächlich schon mal so ein bisschen Theorie und Unterfütterung des Ganzen, ja. Und natürlich schauen wir in diesem Modul, in dieser Fortbildung dann eben auch, was kann ich jetzt aus dieser Theorie auf meiner eigenen Station umsetzen. Mhm. Ja, eine Reflexion der eigenen Gegebenheiten, Identifikation von eventuellen Problemen, die wir da haben. Und dann können wir natürlich auch im Rahmen der Fortbildung schon daran arbeiten, zu überlegen, was könnte man eigentlich hier mal machen. Und dann eben auch den Verantwortlichen für die Station vorschlagen, ganz konkret. Ja. Und in den anderen Teilen der Module, da geht es dann natürlich auch immer mal so ein bisschen Theorie-Input natürlich, aber es geht auch um das konkrete Üben. Ja? Mhm. Also
prügeln Sie sich dann da vor Ort?
Es wird es wird mal lauter, es wird auch mal geschrien, ja? Weil das gehört nun mal dazu. Mhm. Wir brauchen ja irgendwie auch einigermaßen annähernd realistische Situationen. Prügeln tun wir uns nicht, nein, auf gar keinen Fall. Wir prügeln uns auch nicht mit Patienten, wir machen hier auch keinen Kung-Fu oder Umreißen oder ähnliches. Nein,
ich meinte auch eher, um das zu simulieren, ja. Um dann gegebenenfalls einzuschreiten.
Ja, genau, also wir üben schon konkrete, wenn es dann darum geht, wie übernehmen wir eigentlich Kontrolle, wie können wir immobilisieren, dann üben wir ganz konkrete Handgriffe, die angewendet werden. Und auch bei so einer Maßnahme wie zum Beispiel eine Fixierung, die ja nun letztendlich dann in Erwägung gezogen wird, wenn wir letztendlich hilflos sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir die Situation nicht mehr anders lösen können. Das ist ja ein Zusammenspiel, ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Mitarbeitenden. Ja, also letztendlich brauchen wir mindestens 7 Kollegen, die daran mitwirken, damit so etwas gut funktioniert. Und immer wenn so etwas sehr komplex ist und wir eine Zusammenwürfelung von mehreren Mitarbeitenden haben, die vielleicht nicht tagtäglich zusammenarbeiten, dann muss das ganz geübt werden. Ja.
Und wer sind denn dann so die Mitarbeitenden, die in diese Fortbildungen kommen? Also das, ist das auch auf freiwilliger Basis, also dass man sagt, okay, ich würde mich da gerne fortbilden in dem Bereich, oder ist das verpflichtend? Wie läuft das?
Es wird hier vor allem, also man kann schon Pflichtfortbildung dazu sagen, für Mitarbeitende, die in Hilfeleistungsgruppen, die potenziell in Hilfeleistungsgruppen vertreten ist, also die zu einem Alarm eilen und dort unterstützen. Und eben auch für Mitarbeitende von geschlossen geführten Stationen. Das war auch von Anfang an erst einmal unsere Prämisse. Aber darüber hinaus ist das Ganze als Fortbildungsveranstaltung, die monatlich zum aktuellen Zeitpunkt stattfindet, eben auch in unserem Bildungsprogramm veröffentlicht. Ja? Und neben den Pflegenden gehört es natürlich dazu, eben auch, dass Ärzte, Psychologen eben auch darin geschult sind. Ja.
Also es ist dann immer eine bunte Mischung bei diesen?
Es ist immer eine bunte Mischung, und das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass ich eine bunte Mischung an Kollegen habe und die von vielen verschiedenen Kliniken, Stationen oder eben auch Berufsgruppen zusammenkommen, weil wir in Alarmsituationen ja eben genau auch so eine bunte Mischung an Kollegen haben.
Mhm. Ja, okay, macht Sinn. Und finden das oder Konzepte wie dieses oder dann auch entsprechende Übungen oder Maßnahmen denn alle gut? Also können sich alle irgendwie dann darauf einlassen und sagen, boah, sind wir mit am Start, oder gibt es da auch mal auch da Konflikte in Anführungszeichen?
Naja, man muss sich immer so ein bisschen die Frage dabei stellen, oder vielmehr muss ich mir immer das im Hinterkopf halten. Wer mag schon gerne eine zusätzliche Arbeit? Ja, also wenn ich jetzt mal einen Perspektivwechsel mache, dann arbeite ich auf einer Station und dann kommt der Johannes Winter vorbei und redet irgendwie mit uns und wir identifizieren irgendwie vielleicht ja doch auch ein Problem, aber daraus resultiert jetzt zusätzliche Arbeit. Außerdem haben wir eine ganz, ganz bewegte Zeit hinter uns gerade. Wir hatten, es ist in den Köpfen vielleicht schon lange her, aber de facto ist es ja noch gar nicht so lange her. Wir hatten massive Umstrukturierung durch die Corona-Pandemie. Mhm. Massive Umwälzung von Prozessen, von Abläufen hier in der Klinik. Und außerdem schreit mir, und das ist ja auch eine wahnsinnig wichtige und tolle Sache, Asklepios möchte ja immer digitaler werden und auch eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung im Gesundheitswesen spielen. Das bedeutet aber eben auch, dass die Mitarbeitenden sich natürlich neben diesen Aspekten, Gewaltprävention, präventiven Maßnahmen, natürlich auch mit Wechsel von Prozessen, andere Dokumentationsweisen, als man es gewohnt war, konfrontiert sind. Das heißt, man darf das alles nicht isoliert betrachten, sondern man muss eben auch einen passenden Zeitpunkt für diese zusätzliche Arbeit, die manchmal mehr Raum an Anspruch nimmt, manchmal weniger in Anspruch nimmt, gut timen.
Mhm. Ja? Ich meine auch gar nicht nur vom Zeitaufwand vielleicht oder ach, jetzt muss ich noch was Neues lernen, sondern auch so das Inhaltliche. Also geht da jeder mit, weil es ist ja vielleicht auch nicht jeder so drauf, dass er sagt, ich bin der oder die Erste, wenn es um Eskalation geht, sondern ist da vielleicht gar nicht so unbedingt jemand, der da dazwischen gehen will oder sich auch kommunikativ einbringen will. Also
ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem durch die Fortbildungen und natürlich eben auch durch Erfahrungen, die gemacht werden von den Mitarbeitenden, Ängste abgebaut werden müssen. Ja, und das funktioniert auch gut. Wenn wir Vorgehen in Krisensituationen üben, wenn einem auch klar ist, okay, wie funktioniert so ein Notfallsystem, worauf kann ich mich denn eigentlich verlassen, wenn ich mal Hilfe brauche, das hilft schon einmal weiter, dass ich beruhigt in so eine Situation hineingehen kann. Wenn ich jetzt allerdings etwas Konkretes vorschlage, was wir auf einer Station dann oben umsetzen können, da gibt es natürlich unterschiedliche Stimmen. Und da ist dann eben auch mit Fingerspitzengefühl und Überzeugungsarbeit von mir gefragt, dass das durchaus einen Sinn ergibt, nochmal nachzudenken, dass wir an dem einen oder anderen Punkt etwas ändern sollten auf der Station.
Hätten Sie dann Beispiele, ein konkretes?
Ja, ich habe eine Situation im Kopf. In dem Safeholds-Konzept gibt es eine Maßnahme, die heißt positive Kommunikation. Das ist so die Überschrift. Es geht letztendlich darum, in abgesteckten Besprechungen, zum Beispiel in Dienstübergaben oder in Teambesprechungen, zu jedem Patienten etwas Positives zu berichten. Mhm. Ja? Denn man muss verstehen, dass häufig in Dienstübergaben das Negative überwiegt. Mhm. Ja? Wenn wir eine Krise, wenn wir ein problematisches Verhalten auf der Station bei einem Patienten beobachten, dann nimmt das relativ viel Raum in einer Übergabe ein. Und natürlich auch in unserer Dokumentation.
Klar.
Ja? Wenn wir dem aber so viel Raum geben, dann verschiebt sich auch unsere Wahrnehmung zusehends auf die Defizite dieses Patienten. Und positive Entwicklung können wir vielleicht gar nicht mehr so gut wahrnehmen. Und da ist dann letztendlich so eine Idee oder was eben auch diese Maßnahme vorschlägt, wir berichten etwas Positives durch jeden einzelnen Patienten. Und da, obwohl ich das immer mit den Teams abgestimmt habe und diese Vereinbarung getroffen habe, dass das dann letztendlich passiert, haben sich natürlich einzelne Mitarbeitende vielleicht auch mal rauskristallisiert, die das Ganze eben anders sehen, vielleicht den Hintergrund nicht so ganz nachvollziehen können. Und in einem Stationsteam ist es mir passiert, dass tatsächlich zwei Mitarbeitende sich das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche hineingezogen haben, dass diese Positivrückmeldungen nicht ernsthaft gemeint waren, sondern eigentlich Defizite mit vielleicht etwas Humor dann anders rübergebracht wurden. Und das hat sehr schnell die Situation ins Kippen gebracht. Die Maßnahme sozusagen, die wurde sehr schnell dann relativ abgebrochen. Wir haben es nochmal evaluiert, einen Neuanfang gemacht. Das hat dann geklappt. Aber ja klar, das ist sozusagen mein Alltag. Ich bin regelmäßig damit konfrontiert, dass nicht alle innerhalb eines Teams das toll finden, was bei mir so im Kopf rumschwirrt.
Ja,
und da muss man sich natürlich irgendwie auf etwas einigen, was man durchaus umsetzen kann, was eben auch alle vertreten können. Ja.
Okay. Und insgesamt haben Sie denn schon muss jetzt gar nicht spezifisch zahlenmäßig irgendwie was sein, aber erste Erfahrungswerte, wo Sie sagen, okay, früher auf der und der Station oder auf den Stationen war immer ein sehr hohes Krisenaufkommen oder Konflikte sind vermehrt aufgekommen und seit wir dieses Konzept haben oder in Teilen umsetzen, sieht man da schon, dass es wesentlich besser geworden ist? Also haben Sie da so erste Ergebnisse?
Wir monitoren die Aggressionsereignisse, die bei uns im Krankenhaus kommen, relativ genau. Also sehr genau. Natürlich gibt es immer eine Dunkelziffer dabei, Situationen, die nicht berichtet wurden. Vielleicht eben auch, weil es, das machen ja Mitarbeitende, die Situationen melden, dann eben gar nicht so eine Notwendigkeit darin sehen, das Ganze dann eben weiter zu senden. Wir merken aber schon, dass die Sensitivität, wann melde ich eine Situation, über die Jahre hin abgenommen hat. Und gleichzeitig haben wir anhand unserer Zahlen, lässt sich das ganz schön zählen, eine relative Stagnation in der Häufigkeit der Ereignisse. Ja? Also wenn jetzt früher in Anführungszeichen eine Ohrfeige gemeldet wurde, wird jetzt die heftige verbale Auseinandersetzung gemeldet dabei.
Ja, das heißt, theoretisch müsste die Zahl wachsen?
Genau, theoretisch müsste die Zahl, müsste man so annehmen, wachsen. Aber wie gesagt, sie stagniert eher auf einem Niveau.
Ja. Okay. Und das, glauben Sie, geht schon auch zurück auf Teile des Konzepts, die Sie bereits umsetzen?
Ja, das ist schwer zu sagen.
Hoffentlich.
Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe es, ich hoffe es auch. Aber das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Ich hoffe es sehr. Ich denke auch, dass das der Fall ist, aber wir haben gleichzeitig natürlich erhebliche Umstrukturierungen. Ne? Eine wechselnde Einrichtung auf den Stationen, vielleicht einen anderen Schwerpunkt, der durch die Zuständigkeit der Behandler letztendlich gewechselt hat, über die Laufe der Zeit. Das ist letztendlich ganz schwer zu sagen und wir haben leider nicht so einen, wie ich es mir manchmal wünsche, so einen Versuchsraum, der von allen anderen Einflüssen ausgeschlossen ist.
Ne? Ja, klar. Genau. Okay, aber Sie würden es wahrscheinlich nicht weitermachen, wenn Sie nicht das Gefühl hätten, die Umsetzung bringt irgendwas.
Genau, genau. Signifikanter merke ich es eigentlich eher an der Haltung, die vertreten wird. Haltung ist ganz elementar, die ist zentral und wir gehen eben auch davon aus, dass wir mit Hilfe von solchen gewaltpräventiven Maßnahmen wie den Safe Words Maßnahmen die Haltung der Mitarbeitenden bewegen, beeinflussen. Ja, man überlegt sich, was brauchen Mitarbeitende dann eigentlich für eine Haltung? Wir brauchen das Interesse an den Patienten, an den Geschichten, an den Backgrounds. Wir wollen, dass zugehört wird, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man Behandlungsideen, die Profis sozusagen im Kopf haben, geteilt werden und mit den Patienten dann beraten wird. Welchen Weg wollen wir denn eigentlich einschlagen? Und da merke ich schon Bewegung. Ja. Solche Situationen, die ich auch persönlich immer als ganz schwierig eingeschätzt habe und eingeordnet habe, und die kommen weniger vor auf den Stationen. Ja, also dass weniger aus einer Machtposition gehandelt wird, Patienten weniger Dinge aufgedrängt werden.
Was potenziell zu einer Eskalation führen kann. Gut, da habe ich auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Einblick bekommen, was Sie aktuell versuchen umzusetzen und gegebenenfalls auch noch weiter ausbauen werden. Ich ende immer gerne mit der Frage, wie verabschieden Sie sich von Ihren PatientInnen? In Ihrem Fall würde ich fragen wollen, wie verabschieden Sie sich von den Teilnehmenden ihrer Fortbildungen? Gibt es da irgendwas, so einen klassischen Move, den Sie irgendwie machen oder was Sie nochmal sagen, wenn Sie da Feierabend haben sozusagen?
Einen ganz klassischen so ein Ritual habe ich tatsächlich nicht. Natürlich wünsche ich allen Teilnehmenden erstmal einen schönen weiteren Nachmittag oder Abend Und mir ist es wichtig, dann beim Verabschieden nochmal zu transportieren, wenn ihr Situationen habt, wo es nicht funktioniert, wo wir Probleme haben, wo es noch irgendwo hakt, wo es irgendwelche Fragezeichen aufkommt, meldet euch, ja? Mhm. Damit wir darüber sprechen.
Ja, okay. Ich verabschiede mich mit ganz herzlichen Dank. Das war spannend, da mal einen Einblick in das Konzept zu bekommen. Weiterhin viel Erfolg damit. Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Das war's mit dieser Folge von Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, meldet euch jederzeit über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.